Anderen helfen. In dieser Lektion habe ich die These vorgebracht, dass wir als soziale Tiere in Gruppen gedeihen und in der Isolation verkümmern. Ich empfehle, den Weg zum Glück am besten zu beschreiten, indem man weniger egozentrisch denkt und sich mehr auf andere ausrichtet. Dies gelingt beispielsweise durch großzügiges Handeln. Trotz einer schwierigen globalen Pandemie, bei der die Finanzen knapp waren, spendete im Jahr 2020 mehr als die Hälfte der britischen Bevölkerung 11,3 Milliarden Pfund für wohltätige Zwecke, 10% mehr als im Jahr zuvor. Ein ähnliches Muster zeigte sich in den USA, wo das Jahr 2020 mit geschätzten 471 Milliarden Dollar den Rekord für wohltätige Spenden brach. Selbst in einer Zeit, in der es in unserem Interesse gewesen wäre, egoistisch zu sein, zeigten sich viele altruistisch. Weshalb? Andere Tiere helfen sich in der Regel gegenseitig, wenn sie genetisch miteinander verwandt sind oder die Hilfe erwidert wird. Diese beiden Gründe, für die die Begriffe der Verwandtschaftsselektion bzw. des reziproken Altruismus geprägt wurden, sind im Laufe der Evolution entstandene Strategien für den Fortbestand der von uns geerbten Gene. Evolutionär betrachtet ist die Verwandtenselektion sinnvoll. Auch wenn die Hilfe für andere mit Kosten oder Nachteilen für einen selbst verbunden ist, haben die profitierenden Verwandten doch einen Teil ihrer Gene mit dem Helfer gemeinsam, einschließlich der Gene, die zum Helfen animieren, und so tragen die Verwandten, indem sie sich gegenseitig helfen, zum Fortbestand ihrer gemeinsamen DNA-Stränge bei. Reziproker Altruismus liegt vor, wenn wir anderen helfen, mit denen wir nicht verwandt sind. Auf den ersten Blick ist dieser reziproke Altruismus nicht ganz so leicht nachzuvollziehen, zumal es keinen offensichtlichen genetischen Nutzen gibt. Ein bizarres Beispiel für reziproken Altruismus stammt von der blutsaugenden Vampirfledermaus in Südamerika. Wenn eine bestimmte Fledermaus eine Nacht hindurch erfolglos gejagt hat, würgen andere Fledermäuse etwas von dem Blut, das sie geschluckt haben, wieder hervor, um ihren hungrigen Nestgenossen zu füttern. Aber nur, wenn sie darauf vertrauen können, dass dieser Gefallen erwidert wird. Fledermäuse, die solche Blutpakte nicht einhalten, geraten in den Ruf, egoistisch zu sein und werden in Zukunft ignoriert, wenn sie hungern müssen. Angesichts der Unvorhersehbarkeit von Mahlzeiten ist gegenseitiger Altruismus eine Strategie, mit der Individuen magere Zeiten überstehen. Wenn man einen besonders guten Tag bei der Jagd hat, dann schafft das Teilen mit anderen, die weniger erfolgreich waren, eine Schuld, die zurückzuzahlen ist, wenn man weniger Glück hat. Das Hilfsverhalten von Menschen funktioniert genauso, wie es die Verwandtschaftsselektion und der reziproke Altruismus von Tieren erwarten lassen, und doch gibt es einen wesentlichen Unterschied hinsichtlich der Hilfsbereitschaft, wenn keine familiäre Bindung besteht oder wir keine Gegenleistung erwarten. Auf den ersten Blick mag dies aus evolutionärer Sicht keinen Sinn ergeben, aber dieser Eindruck täuscht. Freundlichkeit kommt nicht nur anderen zugute, sondern hilft uns auch selbst. Großzügigkeit kann Tugendhaftigkeit signalisieren, und dadurch steigt unser Ansehen. Dies ist ein Phänomen, das in vielen verschiedenen Kulturen beobachtet wird, wenn es um den sozialen Status des Einzelnen geht. So werden zum Beispiel Online-Spenden für wohltätige Zwecke dadurch beeinflusst, dass sichtbar wird, was Gleichaltrige zuvor gespendet haben, und zwar insbesondere bei Männern, wenn eine attraktive Frau die Spenden sammelt. Je höher die durchschnittliche Spende, desto mehr geben die nachfolgenden Spender. Durch Tugendsignalisierung können wir zeigen, dass wir freundlich und fürsorglich sind, Eigenschaften, die unser soziales Ansehen erhöhen können. Bei altruistischen Handlungen konkurrieren Menschen regelrecht darum, als großzügiger zu gelten. Mit dem Phänomen der Tugendsignalisierung können zwar einige altruistische Handlungen erklärt werden, nicht aber anonyme Spenden. 60% der Menschen, denen man bedingungslos einen Geldbetrag überreicht, geben immer noch etwa ein Fünftel davon an einen anonymen Empfänger weiter, wenn sie um eine Spende gebeten werden. Was ist hier los? Teilweise ist dieses Verhalten auf normatives Verhalten zurückzuführen, Selbst in anonymen Situationen passen wir uns tendenziell dem an, was unserer Meinung nach andere in der gleichen Situation tun würden. In einer Situation, in der um eine Spende für wohltätige Zwecke gebeten wird, kommen wir dieser Bitte üblicherweise nach, weil wir denken, dass es von uns erwartet wird. Wenn uns hingegen gesagt wird, dass es in Ordnung ist, Geld von jemand anderem zu nehmen, sieht es schon wieder ganz anders aus. Gibt es bei all diesen alternativen Erklärungen für freundliches Verhalten überhaupt noch einen Rest Milch der frommen Denkungsart? Sind wir überhaupt irgendwann einmal im engeren Sinne altruistisch? Das ist eine interessante moralische Frage. Es gibt sogar eine Folge der beliebten Sitcom Friends, in der Joey die Bereitschaft von Phoebe, die Leihmutter ihres Bruders, für dessen Baby zu werden, als egoistischen Akt bezeichnet, weil Phoebe sich dabei gut fühlt, ihrer Verwandtschaft zu helfen. Joey sagt, »Tja, du hast dich dabei gut gefühlt, also ist es egoistisch«, und fordert sie dann auf, eine wirklich selbstlose Handlung zu nennen, bei der man sich nicht gut fühlt. Phoebe ist verblüfft, denn selbst die selbstloseste Handlung könnte als egoistisch bezeichnet werden, wenn man sich dadurch gut fühlt. Der Rest der Folge kreist schließlich um Phoebes Versuche, Joeys These zu widerlegen und Beispiele für selbstlose Handlungen zu finden, und das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Bedingungslose Freundlichkeit scheint die selbstloseste aller Handlungen zu sein, aber in Wirklichkeit ist sie ein Mittel zur Steigerung unseres Glücks. Diejenigen, die normalerweise nicht großzügig sind, könnten zum Beispiel annehmen, dass es besser ist, Geld für sich selbst als für andere auszugeben. Man wendet sich vielleicht der Shopping-Therapie zu, um sich besser zu fühlen, aber diese Strategie ist ein Irrweg. In einer der berühmtesten Studien der positiven Psychologie händigten Elizabeth Dunn und ihre Kollegen Umschläge an Probanden aus, die entweder 5 oder 20 Dollar enthielten, mit der Anweisung, das Geld im Laufe des Tages entweder für sich selbst oder für eine andere Person auszugeben. Entgegen der Vorhersage, dass wir glücklicher sind, wenn wir das Geld für uns selbst ausgeben, waren diejenigen, die das Geld für einen Fremden ausgaben, zum Beispiel indem sie ihm in der Warteschlange bei Starbucks eine Tasse Kaffee spendierten, wesentlich glücklicher. Der Betrag spielte dabei keine Rolle, vielmehr war es der Akt des Gebens, der das Glücksgefühl auslöste. Und das ist genau das, was Ökonomen das warme Glück des Gebens nennen. Ein Wohlfühlfaktor in dem Wissen, dass wir anderen geholfen haben. Dieser Zusammenhang zwischen bedingungsloser Großzügigkeit und persönlichem Glück wurde in einer Studie mit 200.000 Menschen in 136 Ländern festgestellt. Sogar in armen Ländern wie Uganda, in denen 5 Dollar eine beträchtliche Summe zum Verschenken sind, wurde der gleiche Glücksschub beobachtet, wenn Menschen angewiesen wurden, Geld für andere auszugeben. Abraham Lincoln sagte einmal, »Wenn ich Gutes tue, fühle ich mich gut. Wenn ich Schlechtes tue, fühle ich mich schlecht. Das ist meine Religion.« Gutes zu tun ist sozusagen intrinsisch belohnend. Gut zu sein fühlt sich gut an. Großzügigkeit aktiviert zwei Gehirnareale. Das erste Areal, tief im Gehirn, direkt hinter den Ohren, bekannt als ventrales Striatum, ist das sogenannte Belohnungssystem, in dem der Wohlfühlfaktor erzeugt wird. Das zweite Areal, der temporoparietale Übergang, weiter oben und Richtung Hinterkopf gelegen, ist eine Region, in der wir andere Menschen identifizieren. Wenn die Großzügigkeit zunimmt, steigt auch die Aktivität zwischen diesen beiden Arealen und überdies die Selbsteinschätzung des Glücks. In unserem Gehirn gibt es Repräsentationen, Muster neuronaler Aktivität für uns selbst und separate Repräsentationen für andere. Wenn Sie anderen helfen, stärken Sie die Repräsentation Ihres Selbstkonzepts in Ihrem Gehirn als mit anderen verbunden und verstärken diese Assoziation durch emotionale Belohnung. Wenn Sie also anderen helfen, belohnen Sie sich selbst mit Glück. Dieser Logik folgend könnten Sie Joey aus Friends zustimmen und argumentieren, dass es niemals eine wirklich selbstlose Handlung geben kann. Aber wenn beide Parteien profitieren, wo liegt dann das Problem? Wenn Sie Ihr Glück steigern wollen, versuchen Sie es mit einem kleinen Akt der bedingungslosen Freundlichkeit. Am besten ist es, wenn die Freundlichkeit spontan und anonym ist. Andernfalls fangen wir an, sie zu rationalisieren, und sie verliert dann Wirkung. In einer Studie wurde den Teilnehmern eine Karte von 2 Kartensets gegeben, die alle mit einer 1-Dollar-Münze und der Nachricht versehen waren: Das ist für Sie, von der Smile Society, einer säkularen Studentengemeinschaftsallianz. Wir möchten zufällige Gesten der Freundlichkeit fördern. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Eines der Sets enthielt die gleichen Informationen, aber auch die Frage: Wer sind wir? Und warum tun wir das? Und sie lieferten eine kurze Erklärung, warum das Geld verschenkt wurde. Die Personen, die die Karte mit der Erklärung erhielten, waren 20 Minuten später weniger neugierig und weniger glücklich als die Personen, die die Karte ohne Erklärung erhielten. War das Geschenk unerwartet und wurde keine Erklärung abgegeben, war der Effekt der Beglückung größer. Wenn Sie also das größtmögliche Glücksgefühl erzeugen wollen, das Sie besonders warm strahlen lässt, sollten Sie bedingungslose Freundlichkeit mit einem kleinen Geheimnis verbinden, aber keine Gegenleistung erwarten.